dass wir ab und zu leiden, aber auf der anderen Seite viel, viel mehr mitkriegen.
Weil die so genau hinhören, weil die so genau reinfühlen, weil die so genau verstehen, was Phase ist.
Der gesellschaftliche Druck ist hoch, der finanzielle Druck ist hoch, alle rennen, alle sind auf der Überholspur, es wird auf dem Grünstreifen überholt.
Ich sehe diese ganzen positiven Seiten an dem Sensiblen und deswegen will ich das gerne sein.
Kein Wunder, dass alle Alarmsysteme an sind.
Und dass es vielen Künstlern genauso geht und dass deswegen viele Künstler Drogen nehmen, weil sie das nicht ertragen.
Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
Hallihallo, Doktor des Lebens, wie geht's dir?
So ein bisschen schelmisch heute Morgen. Die 2 Stunden zu viel geschlafen.
Erzähl's immer von deinem Schlaf. Das ist ein großes Thema bei dir, ne?
Ja, ich meine, bin ich noch nicht bei Verdauung. Leon, 10 Stunden geschlafen, was macht dein Sexleben?
Super. Ja, das ist ein guter Start. Du bist also wie immer ausgeschlafen, beruhigt, wieder tief zufrieden, nehme ich an.
Ja, weiche Haut, glänzendes Fell,
ja,
und
toll.
Wirklich, alle Körperfunktionen sind eine 10.
Pass auf, jetzt habe ich...
ich bin todglücklich, wie man so schön sagt. Wo kommt das eigentlich her, todglücklich?
Weiß ich auch nicht. Vielleicht aus der Erlösung vielleicht.
Ah, Road to Salvation.
Hypothese. Ich habe was für dich. Und zwar,
wenn du so da rumstocherst, wenn ich so Boulevardesque werde.
Lass ich dir niemals durchgehen.
Okay, damit ist ja die Marschrichtung für heute schon klar.
Pass auf.
Soll ich dich denn jetzt schon fragen oder gleich erst?
Nö, ich wollte dir was sagen. Ich sag dir selber, okay. Brauchst mich gar nicht fragen, wie ich mich fühle. Mein Gefühl ist nämlich Erleuchtung. Ich sag's dir sofort. Und zwar saß ich gestern im Zug und las folgenden Satz. Und du musst jetzt raten, von wem der ist. Ich gebe dir aber Antwortmöglichkeiten. Um zu lernen, gut zu leben, braucht es das ganze Leben. Hat das der Typ mit dem Kaffee am Rande der Welt gesagt in einem Interview? Stammt das von Seneca oder Verona Poth?
Seneca.
Mann. Okay, war zu einfach. Ich habe schlechte Antwortmöglichkeiten gewählt. Pass auf, um zu lernen, gut zu leben, braucht es das ganze Leben. Ich dachte, boah. So, und weil ich das so passend ja auch zu unserem kleinen Podcast fand, in dem Gedanken, dass wir hier versuchen, die gesamte Gefühlspalette aufzumachen und ja oft auch in den negativen Gefühlen mal das Positive herausstellen oder auch explizit suchen. Ja. Und das steckte für mich so da drin, dass du nicht immer sagst, ja, glücklich, zufrieden, nur das Beste, happy smile und der Rest stört irgendwie, sondern um zu lernen, gut zu leben, braucht es das ganze Leben. Und dieser
Bitte,
Satz war,
sag ich doch.
So, aber der Satz war so platt irgendwie, dann auch andersrum wieder, dass ich dachte, hätte er nicht auch im Café am Rande der Welt stehen können, hätte ich mich total geärgert über so eine Plattitüde?
Ich glaube, der hätte den irgendwie trivialer dann ausgedrückt.
Oder gar nicht hinbekommen.
Der wäre noch schön und blumig und solche Worte wären noch dann vorgekommen.
Und eine Schildkröte oder Pinguine.
Und dann noch die Frage hinten dran, warum bist du hier?
Ja.
Dann für Verona Poth. Ich habe es ja mit dem Ausschlussverfahren gemacht. Also das fehlte mir. Deswegen konnte es das Café am Rande der Welt nicht sein.
Ja.
Für Verona Poth war es zu kurz und zu komprimiert. Und für Seneca genau richtig. Da sind wir eben bei dem Thema, dass wenn du was sagen willst, das möglichst komprimiert machst.
Ist so.
Gilt ja auch für Journalisten. Gute Journalisten hauen alles weg, was dem Artikel nicht gut tut. Ja, und das kann ich nur unterschreiben und beipflichten.
Es stammt übrigens aus einem Buch, Philosophie to go. Und das besteht quasi aus ganz vielen einzelnen Seiten, wenn man so möchte, wo immer ein Spruch drüber steht von einem unserer großen weisen Männer, die wir hier und Frauen, überraschend übrigens sehr, sehr wenig Frauen. Klar, das ist steinalt alles und wer weiß, wer damals überliefert wurde. Aber primär Männer, und die haben dann ihre Sprüche da gemacht und dann wird das kommentiert von diesem Autor, der Albert Kitzler heißt, was in meiner Instagram-Community zu großer Freude führte und sehr schelmischen Sprüchen, was mich wiederum freute.
Und ja, das ist auch viel studentisches Publikum.
Und Deutschlehrerinnen. Und der kommentiert dann immer quasi diese Weisheiten. Also um zu lernen, gut zu leben, braucht es das ganze Leben. Und dann erklärt er ein bisschen dazu. Das fand ich ganz sympathisch, weil ich habe vor einiger Zeit mal Der tägliche Stoiker gelesen. Das ist ähnlich aufgebaut, 300, ich glaube 65, ne, ähnliche Kapitelchen, immer mit so einem etwas längeren Auszug, das fand ich da noch besser, von den Stoikern und dann eben auf unsere heutigen Themen bezogen.
Welches Buch würdest du empfehlen von beiden?
Das der Daily Stoic heißt das auf Englisch, ich muss nochmal gucken, wie die deutsche Übersetzung heißt, aber der tägliche Stoiker, wer das sucht, findet das.
Sehr gut.
Ja.
Das ist mal ein Tipp, wa?
Hast du kurz Zeit für was Boulevardeskes, trotzdem jetzt von mir?
Für Boulevard habe ich immer Zeit.
Ich hab das mal kurz parallel rausgesucht. Wer hat's gesagt? Quiz von express.de, über das bin ich, weiß nicht wieso, vor Ewigkeiten mal gestolpert. Es ist immer Pietro Lombardi oder Donald Trump.
Achtung. Ich habe immer gedacht, es wäre eine Person. Man hat sie noch nicht gleichzeitig auf einem Foto gesehen. Ne?
Von den Sätzen her könnte es auch wirklich gut passen. Ich bin ein wirklich kluger Mensch. Die Leute lieben mich.
Pietro?
Nee, Donald Trump. Donald Trump. Haben 79% der Leute gesagt. Ich glaube nicht, dass Pietro Lombardi sich für schlau hält. Ich glaube, der weiß selber, dass das... bei dem.
Er macht das Beste aus seinen Möglichkeiten.
Das ja definitiv. Okay, nächster, jeder Mensch isst Salz.
Pietro Lombardi.
Richtig. Ey,
aber das ist ja schon fast genial.
Das könnte hier in dem Buch stehen, ne?
Ja, das ist genial. Der ist einer der großen Philosophen. Ohne das ist
ein ganz großer Philosoph. Der wird in 2000 Jahren wird der zitiert. Wie Lombardi schon sagte. Nächster Satz, du bist eine Schlampe, ich bin ein normaler Mensch.
Pietro Lombardi.
Ja, ich glaube, das kennen alle in Deutschland, aber ich frage mich, wenn du das in den USA vorlegen würdest, würde man wahrscheinlich sagen, nee, könnte auch der Trump gesagt haben.
You can grab her by the pussy.
Hier, letztes. Ja. Meine Finger sind lang und schön, wie auch andere Teile meines Körpers.
Das würde wiederum Trump...
Der wird doch immer so kritisiert für seine kleinen Fingerchen und natürlich schießt er dann komplett dagegen. Ja, ist richtig, Trump.
Bei über 20.000 Lügen ist was, Washington Post oder?
Ja, Washington Post hat das analysiert. Ja.
Wahnsinn, ne? Und es geht so durch. Er spricht jetzt auch offen darüber, die Briefwahl verhindern zu wollen.
Das ist geilste. Also
ganz offen steht er dazu.
Geilste fand ich, dass der da versucht hatte, sich in den Mount Rushmore meißeln zu lassen. Also zu den anderen vier Präsidenten. Und der hat wohl schon mehrfach an diese Gouverneurin dort geschrieben. Und ich weiß gar nicht, ob die Fan ist von ihm oder nicht, aber stell dir das bitte vor, wenn die da dieses Monument der amerikanischen Geschichte verschandeln mit dieser Hackfresse, sag ich jetzt mal. Gott, ey.
Ja, ich stell mir gerade vor, wie ich dich am Tag nach der Wahl, nachdem Donald Trump gewonnen hat, frage, Leon, wie geht's dir?
Boah. Glaubst du? Nein.
So ein Schock für dich. Ich hoffe es nie.
Nein. Ich glaube, dass dieser Spuk vorbeigeht. Und vielleicht wirklich ja nochmal, diese ganze Nummer mit Corona, die zeigt uns, dass das, was die Populisten, was diese amateurhaften, minderbemittelten Arschköpfe wie der Trump verlangen und postulieren, dass das nicht funktioniert. Ist Dreck nicht. Wenn es schwierig wird, brauchst du schlaue Leute und nicht solche.
Vielleicht hätte er bei der letzten Wahl schon nicht gewonnen, wenn die Leute davon ausgegangen wären, dass er wirklich hätte gewinnen können. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass es einen großen Anteil gibt, die einfach mal einen Denkzettel abliefern wollten.
Und vielleicht, das stimmt, das glaube ich auch, und vielleicht auch diese Arroganz. Diese Arroganz von Intellektuellen, von weiß ich nicht welchen Besserverdienern, von wem auch immer. Ich meine, der wurde ja breit gewählt, aber das ist genau wie du sagst. Also so hieß, nee, kann gar nicht passieren. Dass das dann am Ende die entscheidenden, weiß ich nicht, 10% waren.
Ach ja, das wird spannend. Eieieiei.
Aber was ich ganz cool fand, ich weiß nicht, ob du den folgst, solltest du dringend tun, Funk auf Instagram. Das ist ja diese Jugendabteilung, sag ich mal, von Öffentlich-Rechtlichen. Und die haben als Kamala Harris jetzt also die...
Was meinst du denn?
Wie, was meine ich?
Was denkst du, ob ich den folge?
Ach so.
Die Jugendabteilung der Öffentlich-Rechtlichen.
Da war doch gerade schon die Antwort drin, oder?
Wenn, dann aus Versehen.
So, und die haben, du hast mir
auch nicht schlecht.
Hast mitbekommen, dass der Joe Biden hat ja sich eine neue, was heißt eine neue, der hat ja einen Running Mate ausgewählt. So, und das ist ja Kamala Harris und die von Funk haben wir wunderbar gegenübergestellt, was man über sie sagen könnte. Senatorin für den bevölkerungsreichsten US-Staat, Kalifornien, relativ früh gescheitert im Vorwahlkampf der Demokraten, Juristin und frühere Attorney General, also Generalanwältin, gilt als eher moderat. Größte Forderung, Justizreform zum Schutz von Minderheiten. Da dachte ich, ach interessant, wusste ich alles nicht. Jetzt kommt die Spalte daneben, was viele über sie sagen, Frau und Schwarz. Und ich dachte, jo, das
ja, man hat natürlich tatsächlich den Eindruck, erstmal, dass es eine gute Wahl ist, ist klar. Aber zweitens, dass es natürlich vordergründig um diese Attribute geht, weil es gab sicher Bewerber, die noch fähiger gewesen wären. Aber wenn du so aufzählst, auch eben ihre Misserfolge, dann fühle ich mich an die letzten drei Folgen unseres Podcasts erinnert. Scheitern, Entscheidung, Kränkung. Ich glaube, das sind ja oft so Kandidaten, die dann später wirklich als strahlende Sieger dastehen. Joe Biden, das die amerikanische Bevölkerung, die breite Masse geht davon aus, dass er die Amtszeit nie durchstehen wird. Und dann haben wir über diesen Umweg die erste weibliche amerikanische Präsidentin, die eben auch noch in Anführungsstrichen Migrationshintergrund hat und farbig ist. Das wäre doch mal was.
Die Migrationshintergrund hat wie alle Amerikaner, aber bei der man es auch noch sieht, wie so stumpfe Idioten das brauchen wie ich, die im Supermarkt stehen und jemand mit dunkler Hautfarbe sehen und sofort denken, Inder. Genau. Stimmt.
Ja, die Geschichte. Ja, und das wäre natürlich echt eine sehr schöne Pointe der Geschichte, oder?
Ja, das wäre so eine Genugtuung nach dieser Trump-Zeit.
Das wäre wirklich. Ja. Nach dieser persönlichen Beleidigung für dich.
Für mich, für alle. Diese Welt, ja. Das war wirklich eine Beleidigung der Welt, fand ich auch. Aber ich habe mich dann auch nochmal gefragt, okay, wenn man sich mal überlegt in der Geschichte der Menschheit, was gab es für Führer auf dieser Welt, für Staatsköpfe, dann hast du manchmal das Gefühl, ach, da ist auch gerade noch irgendwie halb so wild nach dem Motto Mussolini, Franco, Hitler, Stalin, also und dann in der Vergangenheit bei unseren beliebten Stoikern so eher in die Richtung, kannst du dir auch den einen oder anderen schlechter vorstellen.
Ja, wollte ich eben bei den Philosophen noch sagen, weil du Pietro Lombardi bei Pietro Lombardi vermutet hast, dass wir in tausenden von Jahren sagen werden, das war er, der große Philosoph der westlichen Welt. Aristoteles konnte, glaube ich, auch nicht lesen und schreiben, ne?
Weiß ich nicht. Einer von denen hat nicht geschrieben, da sind nur Überlieferungen der Schüler da. Die Reihenfolge weiß ich noch, extra für Wer wird Millionär gelernt, Sokrates, Platon, Aristoteles, SPA, Spar, kann man sich leicht merken.
Ja, wer hat nicht
geschrieben? Wie bei den Nordseeinseln. Genau, ich weiß es nicht mehr. Egal, ich habe noch einen für dich. Feldsalat könnte dreckig sein, weil er vom Feld kommt. Pietro Lombardi oder Donald Trump?
Pietro Lombardi, würde ich sagen.
Oh, absolut richtig. Absolut.
Aber
richtig.
Ey, siehst du mal, was er für klare Gedankengänge hat. Feldsalat. Feld
ist dreckig.
Ja.
Könnte Ball dreckig vom Feld sein. Und dazu gibt es Salz.
Der denkt nicht so kompliziert.
Nein, das ist ja auch, ja. Ich hatte nachhallend deine Frage letztes Mal im Kopf, vom letzten Mal im Kopf. Wer bist du? Nicht, wie fühlst du dich, sondern wer bist du? Da war ich ja gar nicht drauf vorbereitet und dachte dann, dieses Nennen des Skeptischen, des Hinterfragenden, des Getriebenen, das vielleicht hat der Pietro das nicht und damit einen Vorteil.
Der hat es etwas leichter als du.
Und wer weiß.
Manchmal, das klingt ja sehr arrogant, ist es vielleicht auch, aber manchmal wünscht man sich doch 2-3 Gehirnwindungen weniger zu haben. Bei dir dann 20-30, dann wäre die Welt vielleicht etwas einfacher, oder?
Tja, also bei meinen Tourterminen, bei den Shows mache ich immer mit den Leuten so einen kleinen Intelligenztest, bei dem man eigentlich nur scheitern kann. Und ich frage die auch vorher, wie die sich einschätzen würden. Also ich lasse quasi den Raum sich aufteilen. Wer glaubt von sich zur schlauen Hälfte, zur schlauen 50% zu gehören und wer eher zur dummen? Und dann sind so 95%, die sich zu den Schlauen zählen. Und dann sage ich immer, das prüfen wir jetzt mal nach, ne? Und mache dann eben mit den Leuten einen kleinen Intelligenztest, bei dem die krachend scheitern, sage ich jetzt mal.
Ja, so ist es ausgelegt.
So ist es ausgelegt. Du könntest aber das locker lösen, wenn du mal ein bisschen überlegen würdest. Und dann, ne, ich frage die Leute auch vorher, wer wäre denn hier im Raum gerne dümmern? Und dann alle so, ja, natürlich ich. Ne, es wäre ja so viel entspannter und man wird sich nicht so viele Gedanken machen. Genau das, was du gerade beschrieben hast. Und dann mache ich diesen Test, bei dem ich übrigens selber auch krachend gescheitert bin. Und da sind wir uns eigentlich alle immer ziemlich schnell einig, wir sind doch viel dümmer, als wir glauben. Und deswegen wäre es gar nicht so toll, wenn wir noch dümmer wären. Ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken, dass die vermeintlich Dümmeren, dass die es viel besser haben, weil die nicht so viel nachdenken. Ich weiß es nicht.
Die Probleme verschieben sich. Ein schönes Thema in der Zukunft. Ich weiß noch nicht, unter welches Label wir das packen, aber da müssen wir mal drüber reden.
Da müssen wir mal drüber reden. Dann mache ich auch den Intelligenztest hier mit dir. Den können dann auch alle zu Hause mitmachen.
Ja. Ja. Kannst du mir den nicht vorher zuschicken?
Nee, auf keinen Fall.
Ich verspreche dir, ich ist kein Garant, dass ich den bestehen werde.
Das sind die Besten. Wie wäre es, wenn wir mit dem heutigen Thema loslegen? Denn man muss ja mit Superlativen aufpassen. So, sonst kann man sich nicht weiter steigen. Und ich weiß, dass wir in der Vergangenheit schon öfter hier gesagt haben, boah, da kamen die meisten Nachrichten oder was richtig krass. Dieses aber Mal
in 24 Stunden so ja, viele Zuschriften.
Die Leitungen glühen nach wie vor. Also was uns hier erreicht und wie viele Leute auch sich dieses Thema gewünscht haben. Also wir kommen heute, glaube ich, demokratisch gewählt dem größten Wunsch unserer Community hier nach.
Hätte ich nie vermutet.
Niemals, ich auch nicht, niemals. Die Zuschriften gehen auch alle in eine Richtung oder beziehungsweise gehen alle in eine Richtung, die diese Kontroverse um das Thema auch aufgreift. Weil wenn man diese ganzen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, vielen, vielen Dank dafür, nebeneinander stellt, wie eben die Leute von Funk mit den Statements zur Harris, dann wird klar, dass das Thema nicht ganz einfach ist und dass wir uns dringend damit auseinandersetzen müssen. Es geht heute um Hochsensibilität, hochsensible ja. Persönlichkeiten.
Ja, darf ich da vor, ich weiß nicht, ob man es voranstellen darf, ich mach's jetzt einfach mal, eben aufgrund der vielen Zuschriften. Ich habe das Gefühl, ähnlich vielleicht wie bei deinem Intelligenztest, es so eine einfache Erklärung für alles ist, dass man sagt, ich bin hochsensibel.
Ja.
Und darum wird es heute gehen, das mal zu beleuchten. Wann ist man wirklich hochsensibel? Wo verläuft die Grenze? Ist sie fließend? Kann man die überhaupt bestimmen? Aber das ist, glaube ich, wirklich, wie bei vielen anderen Sachen, eine gute Ausrede.
Und was hochinteressant ist, wenn man sich anguckt.
Provokante These, ich weiß.
Bitte, bitte, die brauchen wir hier, die brauchen wir hier. Ja. Darum soll es gehen. Wir wollen das von allen Seiten beleuchten. Wenn ich lese, und das ist so die typische Kritik, über die man stolpert, unwissenschaftlich. Da entsteht eine ja. Bewegung, ein Hype, ein Trend und man sich dann mal anguckt, dass die Wissenschaftler dahinter durchaus sehr viele Bücher verkaufen, sehr viele Bücher, die sich vielleicht sehr ähnlich sind, dass die Pferdereitseminare anbieten oder irgendwelche anderen Tutorials, dann werde ich immer skeptisch und gucke gerne genauer hin und das habe ich gemacht und deswegen werden wir uns natürlich auch die Kritik sehr genau ansehen an dem Thema, aber ja. Das würde ich ja. Gerne vorwegschieben. Meine Einsicht war, und davon werde ich am Ende berichten, dass wir über das Thema Hochsensibilität und unseren Umgang damit und das große Interesse daran, etwas ganz anderes über unsere Gesellschaft lernen können, als man vielleicht erstmal denken würde.
Da bin ich sehr gespannt.
Spannung, Spannung.
Meine Gedanken dazu waren jetzt, dass viele Menschen eben Antworten suchen auf das, was ihnen im Kopf rumgeht, auf die vielen Fragen, die sie haben, auf Reaktionen. Und dass sie unter der Großüberschrift Hochsensibilität sich erkannt fühlen.
Als ich dir das geschrieben habe, dass da so viele Vorschläge bei mir zu reinkamen, hast du ja auch sofort gesagt, bei dir genauso. Und dann hast du aber auch gesagt, du hättest gerade noch kurz mit deiner Perla darüber gesprochen und ihr werdet über dieses Thema gestolpert und hättet euch da ausführlich zu auseinandergesetzt. Was war denn das Ergebnis dieses Gesprächs?
Naja, jetzt, wo ich mich da etwas zu eingelesen habe, ja. Kamen mir die Ergebnisse des Gesprächs dann wieder in den Sinn. Zum Beispiel, dass bei Kindern man das feststellen kann, weil viele Menschen im Kindesalter oder als Jugendliche sich fragen, warum lebe ich? So diese existenziellen Fragen. Wie funktioniert das Universum? Mhm. Besonderes Interesse hochsensibler Kinder gilt dem Thema Sterben, Tod und was kommt danach? Und das hat sie mir alles schon so gesagt, ohne dass sie wusste, dass wir das Thema jemals behandeln werden.
Ach so, von sich berichtet.
Genau, und als ich mich jetzt eingelesen habe, habe ich gedacht, Moment, das habe ich doch letztens schon mal gehört.
Ah, okay.
Und da kommen noch viel mehr Punkte und die hat sie alle geschildert, dass sie als Kind vor ihren eigenen Gedanken um den Tisch gelaufen ist, um zu flüchten. Ja, sich immer wieder gefragt, wo endet das all, wo bleiben wir, wo kommen wir her? Das scheint doch viele umzutreiben und sie eben auch, die offensichtlich etwas sensibler ist als andere.
Und du für dich selber? Gingen bei dir irgendwelche Glocken an?
Ich hatte diese Gedanken als Kind auch. Und vielleicht, weil ich ja jetzt auch schon sehr, sehr alt bin, ist da eine gewisse Lässigkeit eingetreten. Vielleicht lassen die Sinne auch so ein bisschen nach. Man sieht ja etwas schlechter, man hört etwas schlechter. Also wenn ich hochsensibel war, ist allein durch diese Sinneswahrnehmung das so ein bisschen abgedämpft. Und ich glaube, das stimmt sogar wirklich.
Okay, kriegst nichts mehr mit.
Ja, wenn man so will. Ich glaube aber, eine Verkalkung liegt noch nicht vor, weil ich vor einem Jahr noch so einen Hirnscan habe.
Ja, du hättest du gar nicht machen müssen. Machen wir die auch hier wöchentlich quasi bei dir und hätte ich dir komplett attestiert, gerne auch mit gelbem Schein, dass du so dermaßen intakt bist und null verkalkt. Toll, toller Mensch. 10 von 10 auf allen Skalen hast du doch eben selber auch schon attestiert.
Danke, 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 danke. Meinst du, dass durch meine Arbeit mit dir mein Gehirn besser durchblutet wird?
Definitiv, aber es wäre gar nicht nötig gewesen.
Das ist oder du bist heute aber wirklich charmant.
Ich will dich abholen. Und pass auf, wir müssen trotzdem mal, glaube ich, das Feld...
Du fühlst doch was im Schilde.
Ich fühle gar nichts im Schilde. Ich habe gleich einen psychologischen Test für dich, dann gucken wir mal genauer nach, wie das mit der Hochsensibilität bei dir bestellt ist. Wird aber das Feld gerne einmal vom Anfang her aufrollen. Wo kommt's her? Also das Kürzel, nach dem man gut mal suchen kann, ist HSP, steht im Englischen wie im Deutschen für Highly Sensitive Person, hochsensible Person. Ja. So, und dieser Begriff wurde von der US-amerikanischen Psychologin Elaine Aron geprägt. Und die hat quasi dieses Thema eigentlich erst in die Welt gebracht und so berühmt gemacht, dass heute wirklich gefühlt alle drüber sprechen. Ne? Also es gibt kaum eine Zeitung und auch die renommierten Magazine, die nicht drüber berichtet hätten und auch diesen Hype irgendwie aufgreifen. Die Elaine Aron ist 1944 geboren worden und mittlerweile 75 Jahre alt. Und jetzt kommt's, ich durfte mit der sprechen. Und das war nicht ganz einfach, weil du kannst dir vorstellen, wenn du so ein Hype-Thema kreiert hast, die ist massiv gefragt, die lehnt eigentlich alle Interviews ab. Ich hatte aber mit ihrem Mann Arthur Aron, der auch forscht, schon ein Interview gemacht, das ist ein Professor, und habe ihm dann gesagt, hör mal, das lief doch ganz gut, könntest du mich nicht bei deiner Frau introducen? Und das hat er gemacht und dann ging's los. Und ich muss erstmal sagen, also die ist ganz, wie sagt man, erweist, also die hat ganz weiße Haare bekommen, die hat eine Brille an, sieht total sympathisch aus, wenn sie da vor ihrem Skype sitzt, ganz ruhig, und ich merkte auch sofort, ich habe einfach einen riesen Respekt vor deren Lebenserfahrung, weil die so reflektiert drauf guckt, und muss aber auch dazu sagen, das entschuldigt natürlich nicht, wenn man jetzt schlampig oder unwissenschaftlich gearbeitet hat. Ja. Und das ist das, was uns, glaube ich, heute bei diesem Thema immer wieder begegnen wird, diese große Frage. Ist das was Fundiertes? Funktioniert das?
Ja, und genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ist es fundiert als große Frage heute?
Ja.
Hast du denn bei ihr den Eindruck, dass sie sehr fundiert ist und sehr exakt arbeitet?
Grundsätzlich schon. Sie hat also eine ganze Reihe von Studien rausgebracht oder war daran beteiligt, die wirklich auch in renommierten Zeitschriften rauskommen. Und vielleicht kann man dazu mal kurz erklären, wie wissenschaftliche Studien rauskommen. Du reichst eine Arbeit ein und du bist verpflichtet, die quasi anonym einzureichen. Es gibt also einen sogenannten Editor, ich sag mal eine Art Herausgeber in diesem Journal, wo du das einreichst, in dieser wissenschaftlichen Fachzeitschrift. Die meisten sind aus den USA. Und der weiß, wer du bist und auch wer die anderen Forscher sind. Aber der gibt das an zwei sogenannte Peer-Reviewer, also zwei andere Wissenschaftler, die so gesehen nichts voneinander wissen und die dann vor allem nicht mehr wissen, wer du bist. Also da wird dann der Name rausgelöscht, von wem dieses Manuskript eingereicht wird. Ja, und auch alle Hinweise innerhalb dieser Arbeit müssen so angepasst sein, dass die dort quasi dann rausgelöscht sind, dass man nicht mehr weiß, wer hat's geschrieben. Das ist natürlich erstmal super, ne, weil man dadurch sicherstellen kann, dass jetzt nicht nur die Oberstars immer was veröffentlichen, sondern wenn du was einreichst und egal wer du bist, dann gibt's zwar die Kontrolle durch diesen Herausgeber, dass du jetzt nicht da irgendwie einen Spaß dir erlaubst, aber dann die wirkliche Entscheidung fällen im Prinzip diese beiden Peer-Reviewer mit ihrer Empfehlung an den Editor. Und von dieser Art von wirklich geprüften Arbeiten hat die Elaine Aron eine ganze Reihe veröffentlicht und das auch mit ihren Kollegen. So, also die arbeitet fundiert und die arbeitet wissenschaftlich. Das heißt ja aber nicht, dass um Wissenschaft, die existiert, kein Streit bestehen darf. Und ich würde trotzdem gerne nochmal einen Schritt zurück, und zwar in ihre Kindheit springen, weil das ist interessant, da fing ja im Prinzip das Ganze an, denn ohne ihre Erfahrung hätten wir das heute nicht.
Also gut, jetzt kommt die Sache ins Rollen.
Jetzt kommt die Sache ins Rollen. Also erstmal stellt sie genau das fest, was du gerade selber beschrieben hast von deiner Perle. Sie denkt über die Dinge tiefer nach. Also sie guckt sich genauer an, was um sie herum passiert, und hat auch das Gefühl, dass sie von den gemachten Erfahrungen stärker berührt wird. Eine so eine ganz zentrale Thematik dabei ist für sie, das hat sie mir erzählt, das Wasser. Ja, also sie hatte unglaublich Freude am Wasser. Das hat sie fasziniert, diese Reflexion darauf, dieses andere Medium. Aber sie hatte große Angst, ihr Gesicht unter Wasser zu halten. Und ihre Eltern wussten überhaupt nichts von ihrer Hochsensibilität damals. Und deswegen musste sie quasi immer Schwimmunterricht nehmen. Und die anderen Kinder, die gingen dann natürlich ganz normal schwimmen. Und wenn Eltern denen sagen, ey, Vorsicht mit dem Wasser, da kann irgendwie was passieren, dann würden normale Kinder sagen, ach, ist mir ja egal. Ja. Und hochsensible Kinder würden sagen, ah, das überdenke ich mal wirklich. Ne? Das würde ich niemals einfach so hinnehmen, dass meine Eltern mich da irgendwie gewarnt haben. Ich muss kurz korrigieren. Ja. Ich habe gesagt, normale Kinder und hochsensible Kinder, diese Unterscheidung ist natürlich falsch. So, aber ja, du weißt, was ich meine.
Feinheiten.
Ja. Jetzt lernt sie dann erst mit 13 zu schwimmen, und zwar, weil ihr ein, wie sie sagt, wunderbarer Schwimmlehrer eine Schwimmbrille aufsetzt, dann diese Ohrenstöpsel, ne, die abdichten, und so Nasenstöpsel, die auch alles dicht machen. Und dann, pass auf, jetzt legt dieser Schwimmlehrer Steine auf den Boden vom Schwimmbecken und geht auf die andere Seite vom Pool und sagt, pass mal auf, ich mache hier mal mit wem anders weiter. Ich bringe dem irgendwie Tauchen bei. Und du holst die Steine vom Boden, wenn du magst. Ne? Aber hol sie irgendwann. Also nimm dir alle Zeit der Welt, aber mach's bitte irgendwann. Und sie sagte, das wäre aus ihrer Sicht die beste Methode, um Kindern, die hochsensibel sind, Schwimmen beizubringen. Denn was macht sie? Sie versucht dann irgendwann so aus dem Impuls heraus, ihren Kopf unter Wasser zu kriegen, wovor sie ja vorher riesige Angst hatte, und merkt, ich habe Auftrieb. Das geht gar nicht so leicht.
Ja.
Und indem ihre Sinne ausgebremst wurden, also durch die Brille, die Ohrenstöpsel und so weiter, schafft sie es jetzt dann irgendwann wirklich, dieses Kontrollgefühl zu bekommen, und taucht dann nach den Steinen. Und ihre gesamte Kindheit ist eigentlich geprägt davon, dass sie diese Schönheit der Dinge immer wieder erlebt, dass sie sich von Kunst und Musik besonders berührt fühlt und vor allem in der Natur merkt, dass sie diese Erfahrung sehr, sehr stark bewegt. Und überhaupt hat sie den Eindruck, dass sie alles stärker fühlt und sehr extreme Erfahrungen macht. Und erst im Alter von 43 geht sie zu einer Therapeutin. Ne? Ja. Und wir sind jetzt im Jahr 1987, also ewig her. Und diese Therapeutin sagt zu ihr den entscheidenden Satz, wie sie sagt, du könntest hochsensibel sein.
Ah ja.
Das war damals noch kein Begriff. Ne? Und durch diese Idee, Moment mal, 1987, könnte das was mit meiner Sensibilität zu tun haben, wird ihr Interesse geweckt im Alter von 43, also wirklich deutlich später. Und
ich kann mir vorstellen, dass alle Eltern mit Kindern jetzt unheimlich ihre Antennen ausfahren. Ja,
gut so. Genau das. Und pass auf, das dachte ich auch, wie du gerade sagst. Und ich habe dann sie gefragt, wie würdest du denn jetzt einem Kind erklären, was das ist, Hochsensibilität? Ja. Weil ich es so spannend fand, diesen Gedanken, hey, wenn man dir das als Mädchen gesagt hätte, als du da in den Schwimmunterrichtsstunden saßt und so fertig warst und das nicht gelernt hast und dich nicht getraut hast und so überwältigt warst von diesen Erfahrungen, was hätte man dir damals sagen müssen, damit du es verstehst? Und dann hat sie mir Folgendes erzählt. Ich würde den Begriff nicht benutzen, sondern erklären, was das Kind vielleicht sieht oder hört. Also zum Beispiel, dass das Blumen genauer betrachtet oder dass es viel weint. Und dann würde sie diesem Kind von einer anderen Person erzählen, zum Beispiel vom Onkel oder von sich selbst, und sagen, wir sind genauso. Also dem Kind diesen Druck nehmen.
Ja, clever.
Gar nicht mit dem Etikett kommen, du bist hochsensibel, bums, ab auf deine Stirn, und das fühlt sich ja auch so an wie anders, ne? Nicht normal, ich habe ja eben selber direkt den Fehler gemacht. So, sondern zu sagen, ich beschreibe dir die Erlebniswelt und ich versuche dir den Druck zu nehmen, indem ich dir sage, hier sind andere Personen, die das auch haben.
Das ist schlau. Und immer wieder muss man, glaube ich, dazu sagen, dass diese Grenze ja nicht klar ist, sondern es gibt Menschen, die sind leicht hochsensibel, es gibt Menschen, die sind sehr hochsensibel. Also es gibt ja nicht eine klare Trennkante.
Es gibt einen Fragebogen, so den hat
sie. Weil du sagtest, ich nehme nochmal Bezug auf normal und hochsensibel. Ja. Also dazwischen, es gibt wahrscheinlich unten das Feld normal, dann kommt ein weißes Feld und dann kommen die Hochsensiblen. Also es wird einen Übergang geben.
Es gibt natürlich immer Übergänge, aber wenn wir bestimmte Kategorien, wenn wir solche Etiketten verteilen wollen in der Psychologie, zum Beispiel auch bei Depressionen, dann brauchen wir immer Cut-off-Werte. Also sogenannte Grenzwerte, dass wenn du die überschreitest, dass man dann sagt, ja,
dass man weiß, wo die Schwelle ist.
Richtig. Trotzdem kann man sich auch völlig klar vorstellen, wir reden hier nicht von Körpergröße nach dem Motto, wir messen dich jetzt und du bist über 1,90, dann sagen wir, du gehörst zu den ganz Großen. So einfach ist das natürlich nicht, ne? Und ich finde, vielleicht machen wir mal einfach den Fragebogen von ihr, den sie wissenschaftlich entwickelt hat, der auch diesen Standards entspricht, die ich eben genannt habe, und trotzdem bestimmte Schwächen hat, die, finde ich, auch sofort klar werden. Ich würde dir einfach mal, das sind, glaube ich, 26 Fragen, ich lese dir mal ein paar vor und du kannst ja mal sagen, was du da machen würdest, und wir müssen deine Ja's und Neins mitzählen, und wenn man dann am Ende, das steht prompt unter dem Test, das wird gleich noch wichtig.
Muss ich nicht wissen, ne? Oder? Wie du zählst.
Okay, ich sag's dir mal nicht. Als Leser dieses Buchs, aus dem ich den Test von ihr habe, wüsste ich's aber. Okay.
Ja.
Pass auf, du musst jetzt immer nur sagen, trifft auf mich zu, ja oder nein. Also du antwortest immer nur mit ja oder nein. Und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr könnt mitmachen. Ihr müsst einfach jetzt nur immer ja oder nein im Kopf sagen und dann eure Ja's zählen. Das ist die Zahl, die am Ende relevant ist. Also einfach nur ja oder nein und dabei die Ja's an den Fingern mitzählen.
Ja.
Mir scheint, dass ich Feinheiten um mich herum wahrnehme.
Ja.
Ja. Nächste. Die Launen anderer Menschen machen mir etwas aus.
Ja.
Ich neige zu Schmerzempfindlichkeit.
Nein.
Koffein wirkt sich besonders stark auf mich aus.
Nein.
Ich habe ein reiches, komplexes Innenleben.
Ja.
Laute Geräusche rufen ein Gefühl des Unwohlseins in mir hervor.
Ja, ja, ja.
Ach echt? Mhm. Okay. Kunst und Musik können mich tief bewegen.
Ja, total.
Ich bin gewissenhaft.
Nein.
Echt nicht? Doch, hätte ich jetzt gesagt. Okay, du sagst nein. Krass.
Ja, nicht verglichen mit dir.
Ja, nee, aber ich finde schon, dass du bist gut organisiert, zuverlässig. Na gut, egal. Ich erschrecke leicht?
Ja.
Veränderungen in meinem Leben lassen mich aufschrecken und beunruhigen mich.
Ja.
Wenn viel um mich herum los ist, reagiere ich schnell gereizt.
Nein.
Nein.
Aber. Weil ausgeschlafen.
Weil ausgeschlafen und tiefenzufrieden.
Notier das, Herr Doktor, bitte notieren.
Ich bin sehr darum bemüht, Fehler zu vermeiden bzw. nichts zu vergessen.
Ja.
Es nervt mich sehr, wenn man von mir verlangt, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen.
Ja, total.
Ich werde fahrig, wenn ich in kurzer Zeit viel zu erledigen habe.
Nein.
Ich achte darauf, mir keine Filme und TV-Serien mit Gewaltszenen anzuschauen.
Nein.
An stressigen Tagen muss ich mich zurückziehen können, ins Bett oder in einen abgedunkelten Raum beziehungsweise an irgendeinen Ort, an dem ich meine Ruhe habe und keinen Reizen ausgesetzt bin.
Nein.
Helles Licht, unangenehme Gerüche, laute Geräusche oder kratzige Stoffe beeinträchtigen mein Wohlbefinden.
Ja.
Ja?
Ja, ja, ja.
Wenn Menschen sich in ihrer Umgebung unwohl fühlen, meine ich zu wissen, was getan werden müsste, damit sie sich wohlfühlen.
Ja, ja, ja,
okay,
ja,
krass.
Ja, total.
Echt? Ja, ja. Sehr sensibel. Ein starkes Hungergefühl verursacht heftige Reaktionen. Es beeinträchtigt meine Laune und meine Konzentration.
Total. Ja.
Ja. Ich bemerke und genieße feine und unangenehme Gerüche, Geschmacksrichtungen, Musik und Kunstgegenstände.
Ja.
Als ich ein Kind war, schienen meine Eltern und Lehrer mich für sensibel zu halten und schüchtern.
Ja.
Au,
ja.
Echt?
Echt?
Ja. Ja, ich fand, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ja,
ich war doch.
Ich weiß, 20, aber es fällt so schwer.
Bis Anfang 20 war ich so unfassbar schüchtern, ja.
Krass. Es zählt zu meinen absoluten Prioritäten, mein tägliches Leben so einzurichten, dass ich aufregenden Situationen oder solchen, die mich überfordern, aus dem Weg gehe.
Nein.
Nein, hätte ich auch gesagt.
Sie sind hochwillkommen.
Letzte, wenn ich mich mit jemandem messen muss oder man mich bei der Ausübung einer Arbeit beobachtet, werde ich so nervös und fahrig, dass ich viel schlechter abschneide als unter normalen Umständen.
Ja, mittlerweile nicht mehr. Früher ja.
Okay, aber es ist jetzt erstmal nein. So, ich zähle zusammen.
Ja.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13 Ja's. Wenn Sie 12 oder mehr Aussagen mit Ja angekreuzt haben, sind Sie wahrscheinlich hochsensibel. Mhm.
Ja? Ich muss Alkohol trinken.
Oder kiffen.
Ja, interessant, sehr interessant. Weißt du, was mir jetzt gerade zum Schluss in den Sinn kam, dass so einige Fragen, die wahrscheinlich richtig hochsensibel auch mit Ja beantwortet hätten, habe ich mit Nein beantwortet. Mhm. Andererseits, es ging drum, kannst du erkennen, ob man die für andere Personen die Situation komfortabler machen kann? Das habe ich sehr extrem. Und ich kann, wenn ich in einem Meeting sitze, was ich eh nicht so gerne mache, kann ich fast sehen, wie die Verbindung der Leute untereinander ist. Also nicht, ob sie verwandt sind, sondern wie sie miteinander ticken. Ich kann dir meistens von vornherein sagen, der kann mit dem, der kann überhaupt nicht mit dem. Und
okay.
Weiß, wer auf wen wie reagiert. Das kann ich fast als Zeichnung sehen.
Und wo erklärst du dir, dass das herkommt?
Keine Ahnung. Hab das als Verkäufer immer sehr für mich genutzt. Und glaube, als vortragender Künstler, sogenannter Künstler, als Komiker auf der Bühne, selbst in der großen Halle, zu erkennen, wie so die Stimmungswellen sind.
Das hätte ich nämlich auch gedacht. Also, dass du doch unglaublich viel spürst, obwohl du denkst, die Leute sitzen zum Teil 100 Meter von mir entfernt in irgendeinem Rang. Was abgeht?
Ich krieg mit, ich weiß nach einer Minute auf der Bühne, wie die Leute an dem Abend so insgesamt drauf sind, ja. Und am Anfang kannst du das natürlich nicht, aber jetzt so mittlerweile kann ich dann schon den Abend ganz gut so lenken, dass ich die da abhole, wo sie sind.
Was war denn mal so der schlimmste Moment, wo du da rauskommst und merkst, mit deiner sensiblen Wahrnehmung, oh Gott, hier schlägt mir irgendwie Kälte entgegen oder Ablehnung?
Ja, hat es bestimmt mal gegeben. In letzter Zeit habe ich natürlich eine Auswahl. Wer eine Atze-Karte kauft, will natürlich auch Atze sehen, aber es gab durchaus Festivals, so vor 25 Jahren, 20 Jahren. Man kannte mich nicht und dann wurde man irgendwie angekündigt, jetzt kommt ein Komiker aus dem Ruhrgebiet. Und dann stand ich da auf der Bühne und schaute in ein schwarzes Loch, aus dem mir eiskalt der Wind entgegenwehte, ja.
Okay. Ja, das spürt man doch dann sofort. Das wird ja wahrscheinlich selbst der unsensibelste Mensch merken, oder nicht?
Ich glaube ja. Ja, oder? Es gibt ja Leute, die ziehen durch und sagen, das ist mir doch scheißegal.
Ach so.
Ja, ich weiß doch, wie verzweifelt ich war. Konkret, Tollwut Festival ist ein berühmtes Festival in München, was so über 3 oder 4 Wochen geht, auf dem Olympiagelände. Und da war es so. Ich komme auf die Bühne und wirklich ein dunkles, schwarzes Loch mit lauter fragenden Gesichter. Was will dieser? Damals war ich noch krasser angezogen und auch vom Programm her krasser. Eine enge Jeans-Leggings mit roten Stiefelchen, Netzhemd und Ringen.
Netzhemd? Also so ein Mesh-Gewebe?
Ja. Netzhemd und da im Nippelbereich 2 Ringe.
Nein. Es
sah aus, als hätte ich Nippelringe. Ne? Es war alles schon sehr extrem. Kein Wunder, dass mir so viel Kälte entgegenschlug, oder?
Ja. Hey, yo.
Ja, vor allem die Leute, die es kannten, wussten ja, dass das eben Augenzwinkern war und Teil des Gags, aber Teil München, die haben gedacht, der nimmt gleich Geiseln oder er schießt ein paar.
Krass.
Ja.
Okay, jetzt kommt ja also raus, wir haben die Erklärung für dein tiefes Mitgefühl, deine tiefe Empathie auf der Bühne. Du bist laut diesem Test hier hochsensibel. Wir haben jetzt die Fragen gehört, vielleicht aber noch einmal schnell zur Definition. Es gibt 4 Punkte laut Elaine Aron, die relevant sind. Und das kann man sich am englischen Wort DOES merken, D-O-E-S. Das D steht für Deep, Tiefe. Dein Kind oder auch du als Erwachsener stellst viele Fragen und nimmst die Dinge genauer, tiefer wahr. Das O steht für overstimulated, überstimuliert. Ja, man verarbeitet alles tiefer und wird dadurch eher müde und überreizt. Das E steht für emotionale responsiveness, emotionales Reagieren. Das schlägt sich in sowas nieder wie weinen oder sich auch schlecht fühlen, weil es anderen schlecht geht, und Schmerzen. Das hast du am Anfang schon angesprochen, dass man die besonders stark wahrnimmt. Und das S schließlich für sensitive, sensibel. Also man bemerkt die Blumen genauer, man hört auf den Gesang der Vögel und so weiter. Wenn du jetzt also nach diesem Test und dieser kurzen Definition hochsensibel bist, was macht das mit dir?
Och, ich habe mit meinem Patenkind,
ja,
mit dem weiblichen Patenkind, habe ich oft Gespräche darüber gehabt, weil die ist auch so. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass das Gute ist, dass wir einfach viel mehr mitkriegen von dieser Welt. Dass wir ab und zu leiden, aber auf der anderen Seite viel, viel mehr mitkriegen. Und das ist schön. Es gibt ja ein Zitat, some feel the rain, others just get wet. Was immer Bob Marley zugeschrieben wird, aber eigentlich ist es von Roger Miller. Aber ist egal, passt ja auch zu Bob Marley. Und es stimmt ja, ne? Einige fühlen ins Regen, andere werden einfach nur nass. Und das sagt das über diese Hochsensibilität für mich aus.
Okay. Was ich so spannend finde, und ich finde, das beschreibst du gerade auch genau an dem Thema, ist, dass wenn ich mir diesen Test angucke und irgendwie schon mal was zu diesem Thema gehört habe, ne, dann kann ich den so beantworten, dass ich sicher weiß, ich werde hochwahrscheinlich dieses Attest hier bekommen.
Ja.
Oder? Also die Fragen sind zum Teil so offensichtlich. Und was mich an dem Test massiv stört, ist, dass es so horoskopähnlich auf jeden zutreffen könnte. Also wen interessiert denn nicht die Stimmung von anderen Menschen? Das ist für mich kein wirkliches Test-Item.
Nee, das bestätigt auch das, was ich am Anfang sagte, dass man sowas ja gern mal auch benutzen kann, als Ausrede und Erklärung für ganz vieles.
Ich bin halt hochsensibel. Es gibt im Netz noch eine ganze Reihe von Webseiten, wo man solche Tests im Selbstversuch machen kann. Und ich war zum Teil wirklich schockiert, wie suggestiv die sind. Also wie ganz klar dir als Antwortender ist, was muss ich hier ankreuzen, um das am Ende rauszuhaben. Und selbst wenn man sich das vielleicht nicht so klar bewusst macht, läuft das unbewusst natürlich mit. Ne? Du hast eine bestimmte Vorannahme, du hast eine bestimmte Meinung zu diesem Thema Hochsensibilität und dann kreuzt du eben an und dann kommt das am Ende raus. Klar, dieses Problem haben grundsätzlich viele Tests, aber aus meiner Sicht ist das Problem, dass wir hier mit diesem Test auch noch ein unglaublich lukratives Geschäft verbinden, nämlich jetzt kauf doch dringend mein Buch oder komm zum Seminar und setz dich damit weiterführend auseinander. Und wenn ich diesen Test, wir reden hier davon, dass ungefähr 20% der Leute hier quasi anschlagen, so einer breiten Masse präsentiere, die sagt, boah, da finde ich mich genau drin wieder, ist mein Problem, dass ich mir denke, wie werden Horoskope gemacht? Die werden auch so gemacht, dass die immer zutreffen. Ja, da findet sich jeder drin wieder. Wo du dann merkst plötzlich, ach, okay, jetzt aus der Rückschau passt das ja alles perfekt zu mir. Natürlich war ich so als Kind.
Ja, oder auch heutzutage entsteht da, die Arbeit fällt ihnen heute besonders schwer. Sie fühlen sich ein wenig müde. Ja. Wenn auch schon nächste Woche winkt ein kleines Glück.
Wenn sie beleidigt werden, trifft sie das wirklich besonders hart, denn sie sind ein Mensch, dem Harmonie wichtig ist. Ja, wer sagt denn da nein? Also ja, genau, Psychopathen, okay, aber ne, so. Und das finde ich kritisch.
Es gibt ja eben auch bei hochsensiblen Menschen eine körperliche Reaktion. Also gerade bei Kindern wird oft eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit und die Tendenz zu Hauterkrankungen und Allergien festgestellt.
Mit den Allergien und mit den Hauterkrankungen weiß ich nicht, mit der erhöhten Schmerzempfindung, ist mir auch bekannt. Jetzt vielleicht haben wir ja gerade schon mal hier sehr kritisch da drauf geblickt, ne? Und gesagt, wir finden den Test, auf dem vieles ja quasi basiert und auch diese Online-Tests sind eigentlich meistens abgewandelte Versionen davon, den haben wir hier mal angefangen auseinanderzunehmen und vielleicht zu sagen, naja, ist das nicht ein etwas merkwürdiges Mittel, um das zu messen?
Ja. Aber wie kann man es messen?
Jetzt gehen wir weiter zur Elaine Aron vielleicht nochmal und deren Geschichte. Ja. Also erstmal, man kann es nicht viel anders messen. Wir messen das aktuell in der Psychologie so wie gerade beschrieben. Man legt den Leuten einen Fragebogen hin und guckt sich an, wie die darauf reagieren. Ja. Oder wie die antworten, so wie wir das gerade gemacht haben. Jetzt kann man das natürlich noch ein bisschen professioneller machen, den Leuten mehr Zeit geben, man kann die das alleine im Geheimen machen lassen, mit ankreuzen und so weiter. Aber erstmal läuft es so. Und interessant ist jetzt aber, und vielleicht merkt man dann auch, worum es hier vielleicht in Wirklichkeit geht. Es gibt Hirnscan-Untersuchungen und wir haben ja hier schon mal beschrieben, dass es natürlich deutlich schwieriger ist, einen Hirnscanner auszutricksen, als irgendwie einen Fragebogen irgendwas anzugeben.
Ja.
Die liefen so ab. Man setzt die Leute quasi in den Hirnscanner und hält denen dann Landschaftsfotografien vor. Also kannst dir vorstellen, irgendwie eine Scheune und so ein paar Heuballen. Ich habe mir diese Fotos angeguckt und dann kommt das nächste Foto und dann musst du quasi sagen, gibt's hier einen Unterschied? Und manchmal sind diese Unterschiede völlig offensichtlich, dann ist die Scheune weg. Und manchmal sind die aber auch sehr viel schwieriger zu merken. Dann ist irgendwie hinter einem Heuballen plötzlich noch ein weiterer kleinerer Heuballen. Da musst du sehr genau hingucken.
Ja, oder ein Kapuzineräffchen.
Oder ein kleines Kapuzineräffchen sitzt auf dem Scheunendach und wirft mit Bananen. Ja. Und jetzt konnten die zeigen, dass die Leute, die in diesem Fragebogen oder einem ähnlichen, den wir gerade benutzt haben, hohe Werte hatten, dass die zwar nicht besser darin abschneiden, diese kleinen Unterschiede festzustellen, aber sich deutlich mehr Zeit nehmen für die Verarbeitung.
Ja.
Und dass bei denen Hirnregionen anspringen, die mit der visuellen Aufmerksamkeit und vor allem mit der tiefen visuellen Verarbeitung zu tun haben. Also bei diesen schwieriger zu erkennenden Unterschieden lassen sich Unterschiede im Hirn messen von Menschen, die in diesem Fragebogen einen hohen Wert haben versus Menschen, die diesen hohen Wert nicht haben. Und wenn man die Zeiten misst, nehmen sich diese Menschen mit dem hohen Wert, die HSPs, die High Sensible Persons, nehmen sich mehr Zeit.
Sag mal, was hat denn unser beliebter Frontallappen mit der ganzen Sache zu tun? Selektiert der schon? Sagt er, hier sind mehr Reize?
Die Selektion läuft eher über den Hypothalamus, was so ankommt. Ne?
Ja.
Also das ist so unser Tor zum Bewusstsein, so ein bisschen der Türsteher vom Hirn.
Ja.
Die Amygdala spielt natürlich wieder eine Rolle. Es gab eine andere Untersuchung, da wurden den Leuten Fotos gezeigt von ihren Partnern oder anderen. Und darauf haben die, die hochsensibel waren, laut unseres Tests, dann auch besonders stark reagiert. Insbesondere im Bereich der Amygdala. Die ist bei der emotionalen Verarbeitung eigentlich immer involviert. Wird manchmal Angstzentrum genannt, aber es reicht nicht ganz aus.
Aber so, unser Hypothalamus, der Türsteher, ist immer im Spiel.
Das ist immer ein bisschen das Problem. Ne? Wir würden jetzt so gerne einfach sagen, okay, hier sind die 7, 8 Bestandteile des Hirns und die sind in dem Fall so und so zusammengesetzt. Das kannst du nicht einfach machen. Du kannst keine Sinne verarbeiten, die am Hypothalamus quasi nicht vorbeigehen, soweit ich weiß. Bin aber natürlich auch kein Neurologe, das ist nur mein Stand dazu. So, und der Punkt ist aber eigentlich, dass ich finde, wenn ich jetzt also Leuten einen Fragebogen vorlege, und da kann man jetzt hier versöhnlicher werden schon mal direkt. Und diese Menschen antworten in diesem Fragebogen eben mit hohen Werten. Du hättest ja jetzt eben auch vielleicht nicht 13 Mal Ja sagen können, sondern auch 18 Mal, ne? Also deutlich öfter noch.
Ja, ja.
Und dann kann ich das nachher in Hirnscan-Studien zeigen, dass diese Menschen tatsächlich auch unterschiedlich reagieren. Dann finde ich, haben wir ja schon mal was. Und dieser Test, die Kritik an diesem Test ist ja auch eher in die Richtung, dass der methodisch nicht so ganz so gut aufgebaut ist nach dem Motto. Vom Grundsatz her aber zu sagen, Menschen sind unterschiedlich sensibel, wie auch immer wir das dann danach nennen und welche Bücher wir denen dann auch immer versuchen zu verkaufen, das ist ein zentraler und finde ich auch ein ganz valider Punkt. Dessen können
aber
müssen wir
das wird ja sein. Jeder unterschreiben, oder?
Das wird Menschen jeder unterschreiben.
Sind unterschiedlich sensibel, ja.
Und da wird's dann, finde ich, und das ist einfach wirklich der Spagat, den wir hier bei diesem Thema die ganze Zeit brauchen. Wir haben ein Konstrukt, das so viele Menschen abholt. Wir reden ja übrigens nicht von einer Krankheit. Also man kann nicht die Diagnose hochsensibel
bekommen. Genau, das wäre meine nächste Frage gewesen. Es ist wohl keine Krankheit, oder?
Es ist keine Krankheit. Es ist eine Persönlichkeitseigenschaft, eine Art Temperament. Angeboren.
Ja,
kann durch Traumata ausgelöst werden, kann mit Depressionen einhergehen, alles typisch, wo wir auch schon wieder merken, dass die Trennschärfe schwierig ist. Wie grenze ich das von anderem ab, ne? Aber wir reden nicht von einer Diagnose, die du irgendwie vom Arzt bekommen kannst. Und deswegen wäre mir ganz, ganz wichtig, dass wenn wir diesen Test gemacht haben, wenn wir vielleicht irgendwie gehört haben, dass wir hochsensibel sind oder einen Online-Test gemacht haben, dass wir dann danach das Ganze nicht so hoch aufhängen. Und das sagt die Elaine Aaron auch. Bitte Leute, macht kein Riesenfass da draus. Und das fand ich so sympathisch dann. Ne?
Das passt ja zu dem, was ich sagte. Benutzt das nicht zu sehr.
Benutzt das nicht zu sehr.
Ja. Ja, genau. Das sagt mir was, ja. Du kannst das nicht ins Zentrum deiner Persönlichkeit stellen, dass du sagst, dass du alles, egal was passiert, immer darauf zurückführst und sagst, ich bin halt hochsensibel. Genau was ist denn heute? Warum bist du denn so schlecht gelaunt? Ich bin halt hochsensibel.
Ja.
Warum bist du heute so euphorisch? Ich bin halt hochsensibel. Warum isst du so viel? Ich bin hochsensibel. Warum hast du eine Kiste Bier, eine Flasche Schnaps getrunken? Weil ich hochsensibel bin, sonst kriege ich zu viel mit. Also man kann sich darüber komplett rausreden.
Warum sagst du, dass Feldsalat dreckig ist, weil er vom Feld kommt? Ich bin hochsensibel.
Ja, warum kiffst du so sehr? Sonst kriege ich zu viel mit, ich bin hochsensibel.
Lass uns doch mal in die Hörer reingehen und die Hörerinnen. Yes, da kam ja sehr, sehr viel. Was hast du dir rausgepickt? Was hat dich gekickt?
Ja, so fangen wir mal so. Meine Tochter ist hochbegabt und daher hochsensibel.
Ja.
Also da wird schon beides in einen Topf geschmissen. Ja. Ne? Wenn wir nur 1 bis 2 Sachen gleichzeitig um uns registrieren, nimmt sie gleichzeitig viel mehr Dinge wahr und auf. Sie ist dementsprechend auch sehr emotional und bei Stress sehr empfindlich und kann diese Emotionen kaum rauslassen. Besonders während gleichzeitig das Gehirn ständig Input möchte. Sie ist 14. Ich musste also ein bisschen schmunzeln, weil die Mutter, die Tochter wird das selber vielleicht gar nicht so benutzen, aber die Mutter das voll benutzt, um alles drumherum, um dieses Kind jetzt zu erklären. Ich glaube, wir werden ja alle so ein bisschen hellhörig, wenn jemand sagt, unser Kind ist hochbegabt.
Ja.
Deswegen hat die jetzt auch 3 Anläufe für den Hauptschulabschluss benötigt. Ja, auch da wird das oft benutzt. Was sagst du?
Mich störte daran eine Sache, und zwar meine Tochter ist hochbegabt und daher hochsensibel. Bitte, liebe Leute da draußen, das kann natürlich miteinander was zu tun haben, genauso wie eine hochbegabte Person, aber auch völlig unsensibel und irgendwie draufgängerisch, narzisstisch und nicht nach links und rechts guckend sein kann. Ja, dass das zusammen vorkommt, will ich gar nicht hinterfragen, aber zu sagen, sie ist hochbegabt und deswegen hochsensibel, passt nicht. Und das zeigt, es gab eine ganze Reihe von Zuschriften, die in diese ähnliche Richtung gingen, wie viel Missverständnisse da draußen auch unterwegs sind. Mir hat sehr gut gefallen, sind schwangere Frauen hochsensibel?
Ja,
manchmal habe ich das Gefühl bei meiner Frau. Und hinten dran, das muss man dazu sagen, dieses Emoji mit dem Engelskreis über dem Kopf, mit dem Heiligenschein.
Aber eigentlich auch eine schöne Frage.
Eigentlich auch eine schöne Frage, aber vielleicht ja ganz klar der Punkt, natürlich kann man besonders sensibel sein, wenn bestimmte Sachen um einen herum passieren. Natürlich kann man in einer Stresssituation sich besonders sensibel fühlen und besonders viel um sich herum mitbekommen, weil man so hochgefahren ist, weil man so leicht erregbar ist. Ja. War noch nicht schwanger, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Aber die Idee zu sagen, meine Frau ist schwanger und sind schwangere Frauen vielleicht alle hochsensibel, würde jetzt überhaupt nicht zu der Idee passen, dass wir es hier mit einem Persönlichkeitskonstrukt zu tun haben, das ja in der Kindheit angelegt wird oder angeboren ist, ne? Und das dann irgendwie nur zuschlägt, wenn man jetzt plötzlich schwanger wird. Macht nicht so viel Sinn.
Genau. Und in der Schwangerschaft sind die Hormone eben quasi im dritten Weltkrieg.
Ja.
Oder im Himmel, dazwischen.
Was mir noch gefallen hat, hallo, wenn mir vor 3 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich hochsensibel bin, da hätte ich sicher lautschallend gelacht. Dabei war ich wahrscheinlich schon immer so und habe das seit meiner Kindheit hinter riesig hohen und sehr dicken Mauern versteckt. Die Corona-Zeit hat durch Homeschooling und dauerhafte Anwesenheit von allen zu Hause mich in die Knie gezwungen und auf den Boden der Tatsachen gebracht, nämlich, dass ich zu 100% hochsensibel bin und damit versuche ich mich gerade zu arrangieren. Affen-Smiley, der die Hände vor die Augen schlägt.
Ach, das gefällt mir vom Servieren her ganz gut. Damit, vor allen Dingen der letzte Satz, damit versuche ich mich gerade zu arrangieren. Zumindest so, wie du es vorgelesen hast. Es klingt doch eher danach, kann gut sein und ich versuche damit gut zu leben. Mhm. So interpretiere ich das.
Ja. Also finde ich auch. Ich finde halt, ich bin zu 100% hochsensibel. Klar, da geht bei mir immer dann das wissenschaftliche Herz an, das dann sagt, ja, was heißt das jetzt? Ne? Und das gibt es nicht. Ja. Du kannst nicht 100% in einer Persönlichkeitseigenschaft haben. Aber das wird ja hier wahrscheinlich nicht gemeint, sondern die Frau meint wahrscheinlich, ich bin sehr hochsensibel und deswegen habe ich das in der Corona-Zeit vielleicht besonders gespürt. Das finde ich deswegen auch nochmal eine spannende Zuschrift, weil hier ja wirklich klar wird auch nochmal, würde diese Frau jetzt hochsensibel sein nach dem wissenschaftlichen Verständnis aus dem kritischen Fragebogen, den wir eben gemacht haben, oder hat sie vielleicht in dieser Corona-Zeit, die glaube ich für viele eine Belastung war, gemerkt, ich bin überfordert, das wird mir zu viel. Ne? Da prasselt so viel auf mich ein, wir hocken hier alle auf engem Raum zusammen, ich nehme alles doppelt und dreifach wahr.
Ja. Tja. Ich habe hier noch eine Zuschrift, die auf ein Thema abzielt, was wir jetzt noch gar nicht so richtig behandelt haben, und zwar Hochsensibilität in der Beziehung. Mhm. Hallo Leon, hallo Atze. Ich bin hochsensibel in Bezug auf Emotionen, Atmosphären und Beziehungen. Heißt, ich nehme oft Stimmungen und Emotionen von anderen auf, als wären es meine eigenen. Besonders schlimm ist es bei engen Freunden oder meiner Mutter. Ich kann mich da oft nur schwer abgrenzen und merke nicht immer sofort, dass dieses Gefühl gerade nicht aus mir selbst, sondern von meinem Gegenüber kommt. Außerdem spüre ich sofort, in welcher Beziehung Menschen zueinander stehen. Ja, das hätte jetzt von mir kommen können. Ob sie sich lieben, hassen, gleichgültig sind. Ob es dort einen Konflikt gibt oder. Meistens profitiere ich davon. Bei meiner letzten Beziehung war es aber echt scheiße, weil ich spürte, dass mein Partner diese Beziehung nicht mehr will, bevor er es selber wusste. Ist ja fast ein Vorteil, oder?
Eigentlich schon. Also sie sagt, sie hat so genau da reingefühlt, dass sie gemerkt hat, der will eigentlich nicht mehr und er wusste es noch nicht.
Genau. Und dazu möchte ich jetzt mal Folgendes sagen. Das ist, wenn der eine Partner, nehmen wir mal das Extrem, der eine Partner ist eher so ein etwas rudimentärer Typ, grober Klotz, würde der Volksmund sagen, und der andere ist hochsensibel, dann kann das ganz gut gehen, wenn sich beide darüber im Klaren sind. Also wenn sie weiß, ich spüre hier alles, ich kriege hier jede Emotion und jeden Windhauch, jede Wendung mit, er aber nicht, sie ist eher die Katze, eher der Labrador. Und er weiß eben auch, dass er bestimmte Sachen nicht so mitkriegt wie sie, dann kann das über diese Erkenntnis ganz gut gehen.
Das,
auch eben über diese Unterschiedlichkeit, dass er mal sagt, so Schatzi, jetzt komm mal runter, ne, alles wird gut, und sie in anderen Beziehungen und anderen Situationen sagt, das ist jetzt so und so und so, da müssen wir aufpassen.
Das finde ich sehr treffend, vor allem auch, weil das ganz gut zu der Nachricht davor passt mit dieser Corona-Zeit, dass du versuchst zu verstehen, wie du bist.
Ja.
Oder?
Genau, deswegen hatte ich die jetzt auch ergänzend noch dazu genommen. Das ist, ich glaube, das wird viele interessieren, die jetzt zuhören, weil in der Partnerschaft es eben oft Missverständnisse deshalb gibt, weil der eine sensibler ist.
Und dann und in alles, was rein fühlt oder interpretiert, ja. Okay.
Und der andere denkt, mein Gott, ist die, oder der, kann ja auch umgekehrt sein, sie ist etwas handfester und er ist hochsensibel.
Ja.
Und sie denkt, ach Gott, was hat er denn jetzt schon wieder? Es ist doch auch mal gut, jetzt komm mal mit und wir gehen da jetzt hin zu diesem Fest, wir unternehmen jetzt das und das, ohne dass du lange darüber nachdenken musst. Und wenn du aber weißt, der andere erlebt das ganz anders, dann hast du vielleicht eher Verständnis dafür, wenn er sagt, ich kann das jetzt nicht.
Das finde ich sehr gut. Das finde ich, ja. Das finde ich sehr, sehr gut. Und ich möchte auch eine Sache sofort hier mal ganz, ganz in den Vordergrund stellen. Man kann ja die Messung dieses Konstrukts wissenschaftlich hinterfragen. Man kann sagen, der Fragebogen ist nicht so toll. Man kann außerdem sagen, ey, es gibt zu viel Überlappung, zum Beispiel mit anderen psychischen Problemen. Man kann dann auch noch sagen, hey, wenn wir jetzt mit so einer Generaldiagnose, die nicht mal eine offizielle Diagnose ist, hier rumlaufen, das wird so ein Hype, dann könnte es passieren, dass Menschen ernsthaftere Probleme, die dahinter in Wirklichkeit stecken, zum Beispiel ein Trauma oder zum Beispiel eine Depression, übersehen oder verharmlosen und dann nicht angehen. Weil ich bin ja hochsensibel, genau wie du eben beschrieben hast. Ne? Und plötzlich wird das so auf die leichte Schulter genommen. Und jetzt kommt mein großes Aber.
Ja.
Die Idee zu sagen, ich setze mich mit meiner Persönlichkeit auseinander und versuche mal genauer zu prüfen, wie bin ich denn? Was springt mich an? Was überfordert mich? Ne? Worauf reagiere ich besonders? Und wo bin ich vielleicht auch eher abgestumpft? Das halte ich für etwas, was sehr wertvoll ist. Und es ist mir ehrlich gesagt egal, ob du das Ganze dann hochsensibel nennst oder du könntest ja auch ein anderes Label für irgendeine andere Art von Persönlichkeit.
Lass das hoch doch mal weg. Dann,
gut.
Dann wird's ganz sympathisch. Gut.
Dann wird's ganz sympathisch. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen dann das, wo der Hype herkommt. Die Elaine Aaron hat mir nämlich dann erzählt, dass aus ihrer Sicht das Problem ist, dass sensibel zwei Bedeutungen hat. Einmal so eine positive Seite, ich fühle mich ein, ich nehme dich genauer wahr. Es wird auch oft gesagt, dass die Sensiblen, die Hochsensiblen, ich benutze es nochmal, besonders gute Kreative sind, dass das besonders gute Berater und Coaches sind, dass die besonders gut einfühlen. Ne? Die machen dann Filme, die arbeiten irgendwie in diesem künstlerischen Genre und funktionieren da großartig, weil die so genau hinhören, weil die so genau reinfühlen, weil die so genau verstehen, was Phase ist.
Ja.
Und andersrum könnte man aber sagen, dass Sensibilität natürlich auch eine negative Wahrnehmung hat, nämlich, ja, du bist halt ein Weichei, du heulst immer, ne? Und die Elaine meinte vor allem, dass das bei Jungs ein Problem ist, weil oft die Väter denen das austreiben wollen. So, und jetzt war mein Eindruck, als sie mir das erzählte, stimmt das denn wirklich noch? Hat denn diese negative, sensible Seite in unserer Gesellschaft wirklich, ist die wirklich noch so negativ wahrgenommen oder kippt das nicht gerade massiv, dass wir sagen, nein, einfühlsamer sein, ne, mit den Gefühlen sich beschäftigen, auch als Mann, das merkt man doch bei unserem Podcast, das ist doch eigentlich mittlerweile wirklich ein wichtiges und großes Thema geworden. Hat dir keinen?
Ja, habe ich mir auch dazu aufgeschrieben. Ich glaube, in dieser ganzen Wandlung jetzt, natürlich auch mit so Aktionen und Hashtags wie MeToo und die Sexismusdebatte, darüber ändern sich auch die Vorurteile. Ich glaube, es war schon immer so, dass eben Männer ganz genauso sensibel sein können. Aber so in dem Mainstream, der so in den letzten Jahrzehnten vorherrschte, wann ist man ein Mann und man muss ein Mann sein, ein Mann darf nicht weinen und so, das so ein bisschen untergegangen ist. Denkst du nicht auch so?
Doch, total. Total. Also einerseits, glaube ich, war das ganz lange Zeit so, dass genau das herrschte, was die Elaine, die mit 75 natürlich auf ein langes Leben schon mal jetzt zurückblickt, beschreibt. Ne? Mann sein, keinen Schmerz zeigen, Sensibelchen ist albern, wir wollen ja alle die starke Brust haben. Und mittlerweile sehe ich aber an ganz vielen Stellen, dass das andersrum kippt. Dass die Mädels, die viel besseren Schulabschlüsse machen, die vielleicht klassischerweise als sensibler wahrgenommen werden, was übrigens nicht stimmt. Also diese Tests verteilen sich über Männer und Frauen gleich. Männer und Frauen kriegen gleich oft diesen Hochsensibilitätswert, überschreiten den. Und daraus glaube ich so ein bisschen, dass der Hype entstanden sein könnte. Nämlich zu sagen, ja, ich sehe diese ganzen positiven Seiten an dem Sensiblen und deswegen will ich das gerne sein. Und das war für mich auch das, wo ich am Anfang gesagt habe, verrät uns dieses Thema nicht wirklich was Grundlegendes über unsere Gesellschaft? Haben wir nicht alle das Bedürfnis zu verstehen, wer wir sind? Haben wir nicht alle das Bedürfnis, zu bestimmten Gruppen zugehören? Haben wir nicht alle das Bedürfnis, dass uns bestimmte Dinge einfach erklärt werden? Und in dem Moment, wo ich gesagt bekomme, pass mal auf, du gehörst zur Gruppe der Hochsensiblen und das ist überhaupt nichts Schlimmes. Wir haben bestimmte Schwierigkeiten, indem wir überreizt sind, indem wir schnell weinen, indem wir Ruhe brauchen und so weiter. Aber wir haben auch unglaublich viele Vorteile und Stärken. Schaffe ich es dann nicht, ein tierisch starkes Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen Und ich mache jetzt mal den Quervergleich. Ja, ich dir nicht, wenn ich dann noch einen Weltbestseller dazu schreibe, in dem du dich wiederfindest. Eine Hörerin hat uns ja geschrieben, ich habe das Buch von Elaine Aron gelesen und mir kamen die Tränen, weil ich merkte, das bin ich. Und das hat mir Elaine selber auch so beschrieben, dass sie Leute hat, die ihr schreiben, ey, ich habe mich da so 100% drin wiedergefunden, als würdest du mich kennen. So schaffe ich es damit nicht, eine Art Religionsersatz zu bieten?
Das ist interessant. Das ist 100 Pro.
Oder?
100 Pro. Das ist also mindestens eine Philosophie für mein Leben, aber wahrscheinlich tatsächlich ein Religionsersatz. Worauf ich alles, an dem ich alles festmachen kann. Ist ja auch beruhigend, wenn ich eine Erklärung für alles habe.
Und ich meine das gar nicht negativ. Ich meine, wenn wir uns fragen, wo kommen Religionen her? Warum haben die Menschen Religionen erschaffen? Dann wird doch klar, dass wir darin, das haben wir hier ausführlich in der Folge mit dem Glauben besprochen, dass wir darin Halt finden, dass wir darin Zugehörigkeit finden, dass wir darin Trost, Antworten finden, ne, auf Themen, die wir nicht beantworten können. So, und wenn ich jetzt zu dir komme und sage, pass mal auf, dass du Schwierigkeiten im Leben hattest, dass du mal aneckst, dass du in der Beziehung mit deinem Stiesel, mit deinem groben Klotz da nicht immer zurechtkommst und der dich nicht versteht, das kann ich dir alles erklären, indem ich dir sage, du bist hochsensibel und das erkläre ich dir jetzt auf 300 Seiten für $19,90. Die zahle ich doch dann gerne.
Genau, und schon beruhigst du dich wieder.
Ja.
Oder, genau, wie eine Religion. Ja, interessant. Ah, toll. Das gefällt mir gut. Wie eine Ersatzreligion. Wir haben ja, du hast ja gesagt, es ist keine Krankheit, es ist eher.
Es ist eine Persönlichkeitseigenschaft.
Eine Fähigkeit, ein Talent, ja.
Nein, auch das nicht. Vorsicht, die Elaine Aron sagt bitte eine Sache ganz, ganz wichtig. Das fand ich sehr, sehr weise von ihr. Sie sagt, wir wollen immer zwei Gruppen miteinander vergleichen und können uns nicht darauf einstellen, dass die irgendwie gleich gut sind, sondern wir sagen immer, die eine ist besser, die andere ist schlechter. Ne? Es gibt immer sofort so ein Gewicht. Und sie meinte, dass sie die hochsensiblen Menschen bittet, die anderen nicht einfach als unsensibel zu bezeichnen, sondern dass man sich klar macht, ey, Moment mal, das ist einfach eine andere Gruppe, das ist eine andere Persönlichkeitsstruktur.
Oder eine andere Person.
Nehmen wir die Partnerschaft,
ja.
Eine andere Person und das darf nicht zu einer Wertung führen. Es hat Vor- und Nachteile, beides. Und es gibt dazu eine Studie, die gemacht haben, die fand ich ganz cool, weil die so eine Metapher aufmacht, die ich schön fand. Und zwar redet diese Studie von Löwenzahn, Orchidee und Tulpe. Elaine Aron fand das selber ein bisschen albern, ich zugegebenermaßen auch, aber es macht's klar, worum es geht. Die haben
so Vergleiche hinken ja immer. Aber wenn man für sich selber sagt, naja, ganz schönes Bild, das reicht ja dann schon, ne?
Absolut. So, und sie sagt, die haben eine riesige Stichprobe diesen Fragebogen vorgelegt und haben dann nach Clustern gesucht und konnten zeigen, um die 20-30% sind die Orchideen, das sind die Hochsensiblen. Die haben es schwierig, die wachsen nicht überall, die müssen gut gepflegt werden, aber wenn die dann wachsen, sind die wunderschön nach dem Motto. Dann gibt es die Low Sensitives, also die das sehr gering haben, dieses Konstrukt, das ist der Löwenzahn, der kommt eigentlich überall klar, ist jetzt aber ne, als Pflanze neben der Orchidee vielleicht dann nicht so die ganz so strahlende. Ja. Und dann gibt es aber noch die Tulpen, das ist der große Teil in der Mitte, der quasi mit mittlerer Sensibilität unterwegs ist.
Wie viel Prozent geschätzt?
40%. Also wir haben zweimal 30 und einmal 40%. Die beiden extremeren Gruppen wären 30, die Mitte wäre 40, das passt auch ganz gut. Sie sagt, es ist normal verteilt, das heißt, wir haben viele, die in der Mitte sind und den Rest drumherum. Und das fand ich ganz gut, mal zu sagen, ey.
Ja. Ne? Aber da ist es doch, was ich eingangs sagte, wo ist die Trennschärfe? Und wenn es ein Mittelfeld gibt, dann ist da ja eben der Übergang, oder?
Genau, ganz genau. Wir müssen uns klar machen, wir reagieren alle auf Reize. Und ich habe im Ärzteblatt einen super Artikel gelesen von einem, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Psychiater, der beschrieben hat, ey, Moment mal, wir müssen vorsichtig sein, ne? Dass der Mensch auf Reize reagiert, ist ganz natürlich. Und es würde zum Beispiel bei vielen Leuten, die zu ihm kommen und sagen, ich bin hochsensibel, oft helfen, wenn der denen in wenigen Stunden Sessions erklärt, pass mal auf, deine Stressachse ist besonders gereizt gerade. Du bist gerade einfach überfordert. Ich denke sofort wieder an die Frau, die uns aus der Corona-Zeit geschrieben hat. Du gehst auf dem Zahnfleisch, du bist am Limit, ne? Und das fahren wir jetzt mal runter und dann wirst du merken, dass auch deine Reizbarkeit auf Geräusche, auf Gerüche, auf irgendwie
sehr
Zwischenmenschliches,
gut. Sehr
dass
gut.
die wieder abnimmt.
Sehr gut. Ich würde mich auch eher mittel einstufen. Und es gibt eben Tage, zu viel Stress, zu wenig geschlafen, zu viel auf Tour, zu viel im Studio, wo ich wirklich auf alles dann so überreagiere. Mhm. Und in der Zeit bin ich dann vielleicht zu sensibel, um jetzt bewusst das Wort hoch auch wieder zu vermeiden. Aber so gefühlt würde ich mich doch auch eher im Mittel bei den Tulpen einordnen.
Aber interessanter Vergleich, dass du das mit der Tour bringst. Die Elaine hat dann mit der Alanis Morissette gesprochen und Alanis Morissette hat gesagt, how I was was a problem. Also wie ich war, war ein Problem. Und Alanis Morissette sagt von sich selbst, ich bin super hochsensibel. Und ich habe sie dann gefragt, die Elaine Aaron, wie man das erklären könnte, ne? Dass da also eine hochsensible Person sich auf eine Bühne stellt und so unglaublich erfolgreich ist und auch scheinbar so, ne, nach außen gekehrt und offen und so weiter und gar nicht so angreifbar dafür. Und die hat dann erzählt, das fand ich super. Alanis Morissette ist unglaublich poetisch. Also wenn man sich die E-Mails angucken würde, die schreibt, die wären fast immer wie so eine Art Gedicht poetisch geschrieben. Und die spürt unglaublich gut, was die Leute spüren und was sie mögen werden. Aber es sind diese Übererregungen, die es dann schwierig machen. Und dann hat sie mir selber erzählt, dass wenn sie auf eine Bühne geht und einen Vortrag macht, also die Elaine, und dann wieder runtergeht, dass sich ihr Hirn danach wie ausgelaugt fühlt, wenn sie von der Bühne kommt. Und dass es vielen Künstlern genauso geht und dass deswegen viele Künstler Drogen nehmen, weil sie das nicht ertragen.
Deswegen habe ich das mit dem Alkohol und dem Kiffen auch nicht umsonst gesagt. Das ist ja nun wirklich weit verbreitet bei Künstlern, um sich abzudämpfen, um den Fuß mal wieder auf die Bremse zu kriegen. So drücken das viele aus.
Deswegen wollte ich fragen, wie da deine Erfahrung ist. Also wenn du sagst, du gehst auf die Bühne und bist dann so bist ja dann besonders sensibel, empfänglich fürs Publikum und kommst dann runter in die Umkleide danach und dann bricht man in sich zusammen, wie du das mal von Robbie Williams beschrieben hast, oder ist man dann...
Nö, in meinem Fall ist es echt so, dass ich da überhaupt nicht ausgelaugt bin und eher so ein bisschen euphorisch. Ja, also wenn ich ein Gläschen trinke, dann eher so aus Lebensfreude.
Ja.
Ist ja dann also bin ich nicht typisch dann an der Stelle. Ja.
Naja, was heißt schon typisch, aber ja.
Nee, ich tank da richtig auf. Ich tank auf der Bühne auf, aber okay. Das ist ja vielleicht auch ein anderes Thema. Und wie gesagt, ich würde mich auch nicht als hochsensibel, sondern als Tulpe einordnen.
Okay. Ja, dann ist doch das für dich wahrscheinlich gar nicht so das Problem.
Dann haben wir das.
Dann haben wir das. Ja, ich finde auch, wir haben hoffentlich an ein paar Stellen jetzt schon mal klar gemacht, dass das Thema deswegen kritisch ist, weil sich andere Sachen dahinter verstecken können. Dass dieser Fragebogen suggestiv ist, dass man da sehr leicht das rauskriegt, was man auch gerne hören wollen würde. Ne?
Genau, und anschließend an das, was du gerade gesagt hast, bitte lass mich das noch ergänzen. Wir alle können uns in Situationen wiederfinden, wo wir besonders empfindlich sind.
Exakt.
Schwangerschaft, zu viel Stress, zu viel Druck, Existenzängste. In solchen Situationen kann man überempfindlich sein und das darf man nicht verwechseln.
Und das finde ich ist noch ein zweiter Punkt neben dem Thema mit der Religion, die uns, glaube ich, an vielen Stellen fehlt und für die wir Ersatz brauchen. Leben wir nicht in einer Zeit, wo die Reizüberflutung massiv ist, wo wir die ganze Zeit tierisch stimuliert werden, unglaublich viel auf uns einprasselt.
Und der gesellschaftliche Druck ist hoch, der finanzielle Druck ist hoch, alle rennen, alle sind auf der Überholspur, es wird auf dem Grünstreifen überholt. Kein Wunder, dass alle Alarmsysteme an sind.
So, und das finde ich nochmal vielleicht in Relation gesetzt zum Thema Burnout. Ist ja auch ein Ding, was einen unglaublichen Hype hat, wenn man so möchte, was eine unglaubliche Mode geworden zu sein scheint. Und oft versteckt sich auch dort hinter eine Depression. Ich meine, die offizielle Definition bezieht halt Burnout dann auf Arbeitskontexte. Aber es ist ja, haben wir hier schon mal besprochen, viel schöner zu sagen, ich habe Burnout als Depression, weil dann hat man das Gefühl, ich habe ja hier gebrannt, gemacht und getan und wenn ich dann kaputt bin, ist das ja gerechtfertigt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass dieses Hochsensible, ich bin hochsensibel, deswegen brauche ich mal weniger Reize, Abstand, ich brauche weniger, was auf mich einprasselt, dass das einen ähnlichen Druck in uns beschreibt. Wir haben so viel, dass wir uns nach einem Schonraum sehnen, indem wir mal runterfahren können, ohne dass man uns gleich krank nennt.
Ja, das haben ja eben auch viele, dieses Idealbild. Wenn sie die Augen schließen, was sehen sie jetzt? Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, die in stressigen Berufen sind, sehen ja oft dann so eine ruhige Wiese oder einen ruhigen See, an dem sie auf dem Steg liegen. Solche Sachen. Und da ist ja eine gewisse Sehnsucht auch drin.
Stimmt.
Ja, ja. Was wird mein Alter sagen? Zwischendurch immer mal Pausen einbauen.
Also habe ich schon fast gedacht, dass du, und das ist ja hier schon so oft auch gewesen, dass man dann in den großen Weisheiten, für die Psychologie 1000 Paper schreibt, Hirnscan-Studien macht und irgendwie weiß ich nicht, wie viele Meta-Analysen durchführt, dass diese alten Weisheiten eigentlich schon alle da sind. Elaine hat mir von den 5 to Thrive berichtet. Pass auf, was mache ich?
Kuli raus.
Wenn ich weiß, dass, ich habe sie gefragt, was mache ich denn, wenn ich jetzt weiß, dass ich das bin? Also was sollte ich dann tun? Und was sollte ich vielleicht tun, wenn ich mit Leuten zu tun habe, von denen ich glaube, dass sie hochsensibel sind? Elaine sagt Folgendes. Punkt 1, du musst erstmal glauben, dass dieser Trait, dass diese Eigenschaft wahr ist. Achtung, sie sagt dann sofort, lies mein Buch oder checke die Wissenschaft. ist klar, okay. Würde ich auch sagen.
Wenn sie ist halt Amerikanerin.
Sie ist Amerikanerin, aber ich finde so den Gedanken zu sagen, okay, du musst erstmal daran glauben, dass es das gibt. Ja, von mir aus. Ne, vielleicht, das haben wir ja auch in den Zuschriften gemerkt, hilft das unglaublich vielen Leuten zu sagen, jetzt habe ich mal ein Wort dafür und jetzt setze ich mich mal mit meiner Persönlichkeit genauer auseinander und merke, ich bin eben sensibel. So, zweiter Punkt ist, dass man die Vergangenheit von sich reframed, neu einsortiert. Sie beschreibt, dass man plötzlich versteht, was da in der Vergangenheit abging. Also, dass man auf seine Kindheit zurückguckt und sagt, ach, deswegen war das im Schwimmunterricht so schwierig. Ne? Ach, deswegen war ich vielleicht so schüchtern. Ich habe genauer hingeguckt. Ich habe versucht, mir die Blumen einzuprägen.
Immer gut, seine Vergangenheit abzugleichen.
Ja. Immer gut. Dritter Punkt, Healing from Trauma. Also, wenn es ein Trauma gab, dann bitte angehen. Und das finde ich auch sehr, sehr gewissenhaft von ihr, dass sie dann nicht sagt, ja, lies mein Buch, sondern dass sie wirklich sagt, finde einen Therapeuten, eine Therapeutin, die sich mit dir auseinandersetzen und die das angehen. Ja, also dass man wirklich sagt, Angst und Depressionen bearbeiten und nicht einfach hinnehmen. Vierter Punkt, passe deinen Lifestyle an. Das fand ich eigentlich auch ganz interessant.
Ja.
Ne? Manche sind weniger und manche sind mehr hochsensibel. Und man darf jetzt aber nicht so tun, als würde man zum jeweils anderen Teil gehören. Also du gehörst nicht zu den anderen 80%, wenn du diesen Hochsensibilitätstest da mit vielen Punkten ausgefüllt hast. Und du brauchst dann, das ist jetzt genau das, was dein Alter sagt, Downtime, also runterkommen. Ruhe zwischendurch, Pausen einbauen. Sie hat gesagt, ist kein Scherz, vielleicht mal den Boden wischen. Ich dachte sofort ans Wohnmobil.
Oder? Das wird uns auch noch lange begleiten. Ein Wohnmobil voller Kapuzineräffchen.
Ja. Und sie sagte, Meditation, haben wir schon oft genug gesandt. Oh, und der letzte Punkt, Punkt 5, Zeit mit hochsensiblen Menschen verbringen. Am besten in einer Gruppe. Und da kommen wir zum ersten Punkt zurück, denn dann glaubst du, dass es das gibt. Es ist alles ein bisschen ein Zirkelschluss. Ne? Ich muss erstmal daran glauben, dass es das gibt und dann soll ich das Buch lesen und am Ende soll ich Zeit mit Menschen verbringen, die das auch glauben und dann wird sich das schon bestätigen. Da würde ich einfach sagen, vielleicht sollte man diesen Teil nicht übertreiben, aber zu sagen, es gibt Menschen, die unterschiedlich sensibel sind, es liegt auf der Hand, es ist logisch. Es ist in 100 Spezies nachgewiesen, dass auch Tiere selbst Fruchtfliegen und irgendwelche Barsche unterschiedlich sensibel reagieren. Klar.
Ja.
Da mache ich kein Fragezeichen mehr hinter, sondern finde eigentlich, dass diese 5 Punkte für uns alle ganz gut sind. Sie meinte auch sofort zu mir, es darf nicht dazu kommen,
dass ist auch relativ einfach, ne?
Aber
trotzdem einleuchtend.
Trotzdem einleuchtend. Ja.
Gute Frau.
Gute Frau. So, und was hältst du denn deswegen von folgender Versöhnung vielleicht zu dem Thema am Ende?
Ja, streck mir die Hand.
Ich würde dir jetzt die Hand ausstrecken wollen. Wir haben hier ein Konstrukt, eine Persönlichkeitseigenschaft, in der sich sehr, sehr viele Leute wiederfinden. 20% ist ja jetzt nicht wenig. Ja. Und das vielleicht wissenschaftlich schwierig gemessen wird, zu dem es aber sehr, sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die zeigen, ja, Menschen verarbeiten Reize unterschiedlich, unterschiedlich intensiv und nehmen die unterschiedlich wahr. Das liegt vielleicht so sehr auf der Hand, dass viele Skeptiker sagen, ja, das brauchen wir nicht, dieses Konstrukt. Und dem würde ich jetzt gar nicht widersprechen wollen. Ich würde aber sagen, ey, Moment mal, ganz vielen Menschen hilft es zu wissen, dass es anderen auch so geht. Denen hilft es zu wissen, wie man das nennen könnte. Und denen hilft das dann genauer hinzugucken und vielleicht anders mit sich umzugehen. Was könnte man daran schlecht finden?
Mit den eigenen Kindern.
Stimmt.
Wenn man versteht, dass das Kind hochsensibel ist, wird es an vielen Stellen, glaube ich, von vornherein leichter.
Ja,
da werden viele Eltern jetzt sitzen und sagen, naja, das werde ich jetzt mal genauer beobachten. Das gibt vielleicht viele Erklärungen.
Meine Lieblingsnachricht kam von, schade, hier steht, doch Gabriela. Ich lese sie nicht ganz vor, es kam ein Satz, der vielleicht, wenn du einverstanden bist, unser Schlusswort sein könnte.
Unbedingt.
Pass auf, nachdem ich unendlich viel Zeit in meinem Leben damit verbracht habe, das, was ich fühle, denke und tue, falsch zu finden, habe ich gelernt, meiner Wahrnehmung zu vertrauen und meine Empfindungen ernst zu nehmen.
So. Das ist schön. Meine Empfindungen ernst zu nehmen, das ist das Wichtigste für alle. Sowohl für die Löwenzähne, Orchideen als auch Tulpen.
Es geht genau in dieselbe Kerbe, wie wir letzte Woche hier gesagt haben, unsere Gefühle sind unsere Realität. Und wenn du dich dagegen sträubst und versuchst, die anders zu biegen oder die nicht hörst oder sagst, ach ja, da gehe ich jetzt drüber hinweg, indem ich mich mit irgendwelchen Drogen betäube und deswegen mir die Downtime nicht nehme und mich runterfahre, dann ja. schadest du dir und das finde ich, wird niemand, der wissenschaftlich arbeitet, hinterfragen.
Das ist gut. Das ist eine gute Erkenntnis. Ich bin heute echt weitergekommen.
Ja?
In diesem Thema, ja. Und ich möchte nochmal das Zitat erwähnen. Some feel the rain, others just get wet. Von Roger Miller oder Bob Marley. Und was ich jetzt gelernt habe, ist, dass es eben die gibt, die den Regen fühlen können. Mhm. Aber, dass wir die, die einfach nur nass werden, auch genauso akzeptieren müssen. Und Beziehungen, wo der eine den Regen fühlt, der andere nur nass wird, können gut funktionieren, wenn der eine das vom anderen weiß.
Das glaube ich, das finde ich auch echt gut. Ich würde auch sagen, wenn man mal diese Online-Tests machen möchte, wir packen die für euch in die Podcast-Description und haben ja heute hoffentlich auch klargestellt, dass wir die zum Teil sehr kritisch finden. Helfen Sie einem aber vielleicht doch, um da Klarheit reinzubringen und wenn das dann nur in eine gewisse Richtung geht. Also wenn ich nur eine Tendenz daraus ziehe und sage, hör mal Schatz, guck mal hier, wir machen mal zusammen den Test und dann kommt raus, sie ist der harte Klotz und er ist der total Sensible, dann ist das doch wertvoll, wenn man mal drüber gesprochen hat.
Unbedingt. Du kannst ja im Schlafzimmer eine 100 Watt Birne haben, die einschalten und siehst alles glasklar, oder du hast nur eine 20 Watt Birne. Wenn du die einschaltest, da im Dunkeln, siehst du aber trotzdem ungefähr, was los ist.
Perfekt. Perfektes Bild.
Gut. Du hast recht, ich bin doch schlau.
Das hat ja wohl niemand hinterfragt. Du hast so viel,
Gott,
so viel wenig verkalkte Durchblutung im Hirn. Das ist, da müssen solche Gedanken mal rausspringen. So, bleibt natürlich die Frage, was wir nächstes Mal machen, oder? Die Frage zum Schluss. Bevor wir euch wirklich allen nochmal, glaube ich, echt ganz, ganz herzlich danken. Wir steuern ja hier so langsam auf unser einjähriges Jubiläum schon zu, Anfang September. Ein Jahr her, dass wir angefangen haben. Und ich muss sagen, ich habe so viel aus den Zuschriften mitgenommen, weil man einfach dieses breite Spektrum an Meinungen, an Reaktionen, an Erfahrungen von euch mitbekommt. Bitte weiter alles schicken, bitte weiter so genau und ehrlich mit uns teilen und beschreiben. Wir machen das dann hier auch mit euch im Umkehrschluss und profitieren da hoffentlich alle von.
Ja, das macht es wirklich noch viel breiter auch für uns. Und wenn man, also wir haben ein Publikum, da wo es eben eine Rückkopplung gibt und das finde ich so gut. Gerade als Bühnenkünstler bin ich es gewohnt, aber sag mal gewohnt oder gewöhnt?
Weiß ich nicht. Bin nicht so schlau, aber ist doch egal, ich habe es verstanden.
Ja, das könnte schon fast von Pietro Lombardi kommen. Das reicht uns nicht semantisch. Okay, auch das wird uns jemals erklären. Naja, auf jeden Fall war das ein schönes Thema und das wird auch tragen. Ich glaube, das wird auch unsere Gemeinde tragen und auch da gerne nochmal weitere Rückkopplung, auch über Instagram, vielleicht mal so einen schnellen Satz. Wir haben ja gelernt heute mal wieder, dass Verdichten von Texten auch gut ist. Und wir machen weiter. Das haben wir uns vorgenommen. Darf ich dir das mal eben ins Gewissen rufen?
Ja, bitte.
Mit dem Thema Gelassenheit.
Genau.
Passt eigentlich super zu dem, was wir heute besprochen haben. Was mein Vater sagte. Anspannen ist wichtig, aber er sagte, Entspannen ist auch wichtig, weil wer nur anspannt, kippt irgendwann um. Gelassenheit wird unser nächstes Thema sein.
Was ist das? Wie kann man die vielleicht aufbauen in dieser unglaublich hektischen, überladenen Welt? Und gerade in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, uns platzt der Kragen, wir kommen gar nicht mehr klar, wir wollen ausrasten, mit der Hand auf den Tisch schlagen und Leute im Penny anschreien, weil sie keine Maske anhaben. Würde doch vielleicht allen die Gelassenheit etwas besser tun. Also das kommt nächste Woche. Und bis dahin darf ich auch danken, dass uns wieder weitere Vorschläge geschickt wurden, die auf die Liste kommen. Zum einen haben wir da bekommen von Benjamin, der zufälligerweise in meiner alten Wohnung in Berlin wohnt, wie er schreibt. Das Thema Psychohygiene. Fand ich interessant, habe ich so ein bisschen das Gefühl, machen wir ja eigentlich grundsätzlich, aber könnte man mal genauer beleuchten. Annika hat sich das Gerechtigkeitsgefühl gewünscht.
Auch gut.
Fand ich auch gut. Dann gab es hier noch das Thema Minderwertigkeit, in Anführungsstrichen, so eine Zerrissenheit ne, zwischen dem einen Teil von mir und dem anderen Teil von mir. Das hat hier eine Türkin geschrieben. Fand ich super spannend, werden wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen. Und ansonsten, wie gesagt.
War das rassistisch? Hat hier eine Türkin geschrieben? Oder schreibt sie drunter, deine Türkin?
Ich bin so gerne Türkin, auch wenn ich die Situation in meiner geliebten Heimat mehr als zweifelhaft finde. Gleichzeitig lebe ich unglaublich gerne in Lübeck, liebe diese Stadt. Also, das war die Zerrissenheit, die sie beschrieb. Ich habe hier quasi nur zitiert.
Sehr gut.
Und würde aber sagen,
das musste noch dazu. Ja,
das musste dazu. Meldet euch gerne weiterhin bei uns, also wie gewohnt, und bitte klickt doch jetzt auf Abonnieren. In Spotify geht das, bei iTunes geht das auch. Bei iTunes könntet ihr uns sogar eine Bewertung schreiben. Ihr müsst einfach nur ein paar Sterne verteilen, und wenn ihr noch einen Satz dazu schreibt, was euch gut gefällt hier bei uns, was euch vielleicht nicht so gut gefällt, freuen wir uns noch mehr, weil dann können wir weiter besser werden. Und ansonsten der dringende Appell: nutzt die Sommerzeit, empfehlt uns doch bitte weiter an Freundinnen, Freunde, ja. Männer, Frauen. Ist uns eigentlich egal, obwohl wir nach wie vor hier mehr Frauen sind als Männer. Deswegen, vielleicht schaffen wir es, das irgendwann mal auszugleichen. Weiterempfehlen. Da würden wir euch sehr dankbar für sein.
Bis nächste Woche.
Macht's gut.
Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt.